Herzlich willkommen zum Podcast Hospitality Inspiration, dein Podcast für die Hotellerie und Gastronomie. Ich interviewe erfolgreiche Manager, Unternehmer und Top-Manager aus der Hotellerie und Gastronomie und zeige dir, wie sie ihren Weg gegangen sind. Vielleicht gibt dir das die ein oder andere Inspiration, was du gerade gut gebrauchen kannst für deine Lebenssituation. Ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um einen Blick auf die Hotellerie und Gastronomie zu werfen, der einfach mal zeigen soll, wie toll die Branche ist und was wir alles aus ihr lernen können. Und ich lade ganz besondere Menschen ein, die dieser Branche verbunden sind. Und heute darf ich begrüßen Andrea Grudder. Andrea ist ausgebildete Schauspielerin. Sie hat die Schauspielschule in New York besucht, ist leidenschaftliche Trendforscherin und das darf sie auch als Dozentin den Studenten an der EMBA in Düsseldorf nahebringen. Sie ist Trainerin, Speakerin und Buchautorin. Sie hat 2 Bücher geschrieben und ihre Augen leuchten, wenn es um das Thema KI, künstliche Intelligenz geht. Und heute sprechen wir über ihren Lebenslauf, der, wie sie selbst sagt, ein bisschen krumm ist, aber letztendlich doch total viel Sinn macht. Und ich freue mich, dass Andrea sich die Zeit heute nimmt, um euch von ihrem Leben und ihren Erfahrungen zu erzählen. Herzlich willkommen, Andrea Grudder. Und heute freue ich mich sehr, nicht nur, weil sie eine wunderbare, enthusiastische, leidenschaftliche Gastroliebhaberin ist, aber auch, weil sie eine Frau ist. Ich habe leider, ja, endlich mal wieder. Und das sind so tolle Interviews immer. Heute darf ich ankündigen, Andrea Grudder. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
Und schon mal deine positive Energie. Dann fangen wir gleich mal an, Andrea. Wie bist du denn wo aufgewachsen?
Oh, ich komme, aufgewachsen bin ich in Augsburg, also Bayern, Schwaben, die Ecke. Bin aber dann mit Anfang 20 nach Düsseldorf, der Liebe wegen dem Kerl. Dort aber nicht lang geblieben, bin dann nach New York, habe meine Ausbildung als Schauspielerin dort weitergemacht, bin zurückgekommen nach Deutschland, war 3 Tage da und bin dann sofort nach Italien.
Ui, war so schlimm, oder?
Also damals aus den so 90ern New York, das hat wirklich gebrodelt. Es war aufregend. Und dann kommst du nach Deutschland. Ich hatte das Gefühl, ich bin nur in Dörfern. Ja. Mit meinem damaligen Partner bin ich dann für ein Jahr nach Italien gegangen.
Okay.
Bin dann nach einem Jahr zurückgekommen. Und dann ging es so los. Ich habe angefangen, ein bisschen zu jobben, habe als Theaterproduzentin gearbeitet.
Und jetzt geht's ein bisschen schnell. Darf ich noch mal kurz zurück?
Ja.
Das ist immer so. Du bist in Augsburg aufgewachsen, so beschauliches kleines Städtchen, darf ich sagen. Ja, also ganz, ganz niedlich. Ja. Was, wenn ich so zurückbeame in dein Leben, Andrea, mit 6 Jahren, was wolltest du denn? Hattest du da schon Berufswunsch?
Ja, Ameisenforscher.
Ameisenforscher, ja. Weil
ich eine ganz, ganz große Affinität zur Natur habe.
Ja.
Und ich habe einen Film über Blattschneiderameisen gesehen. Und fand das toll und wollte Ameisenforscher werden.
Was hat dich an Ameisen so fasziniert?
Ich glaube, dass es so kleine Wesen waren, die diese riesen Blätter tragen konnten und dieses im Kollektiv arbeiten, also so klein sein und so eine wahnsinnige Wirkung haben. Das habe ich, glaube ich, in dem Alter schon kapiert, dass das faszinierend ist.
Ja, Ameisen sind die Tiere, die am meisten tragen können, ne?
Ja, genau. Das fand ich wahnsinnig spannend. Meine Mutter fand die Idee nicht so toll, Ameisen dann in der Wohnung zu halten.
Hast du die mitgenommen?
Ich wollte ein Aquarium haben, um Erde und Sand reinzumachen und mir Ameisen zu halten. Fand sie nicht toll. Also meine Schwester hat auch einmal Schnecken gesammelt und die in den Garten ausgesetzt. Fand sie auch nicht so toll.
Schön zu dem Salat.
Ja, genau.
Ameisen, okay, also im Kollektiv arbeiten, weil die so stark sind. Ist das etwas, was dich auch irgendwie widerspiegelt, so eine Ameise?
Ich weiß nicht, also dieses im Kollektiv arbeiten mag ich total gerne. Also ich mag es, genieße es sogar richtig, in unterschiedlichen Teams zu arbeiten. Mhm. Also so in einem festen Haus, das habe ich ganz früh gemerkt, dass das nichts für mich ist, ein fester Arbeitsplatz. Mhm. in dem Sinn. Ich habe auch relativ früh angefangen, mich selbstständig zu machen. Und ich glaube, ich habe 2 oder 3 Jahre in meinem Leben als Angestellte gearbeitet. Ja. Also viel war das nicht. Aber dieses in Teams Projekte zu entwickeln, sie umzusetzen. Und es können dann auch Projekte sein, über die 3, 4, 5 Jahre laufen. Also, aber dann brauche ich, glaube ich, einfach immer eine neue Herausforderung. Ich
bin also Beständigkeit plus neue Herausforderung.
Ja, ja, das ist okay. Also, und auch dieses im Teams, also mit Menschen arbeiten, und das hat kann anstrengend sein natürlich, aber ist auch so bereichernd. Also immer wieder neue Menschen aus unterschiedlichen Sujets. Ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich in so vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs bin.
Ja, ja. Vielfalt. Ja. Und gut, dann ist das mit dem Ameisenforscher nichts geworden.
Nein, verdammt.
Verdammt, das hätte noch aus dir alles werden können. Okay, dann bist du in die Schule gekommen. Wie kann ich mir dir vorstellen, so eine Grundschule und dann so der weitere Weg?
Ja, also in der Grundschule, ich war ein unheimlich ruhiges, zurückhaltendes, hochsensibles Kind und ruhig. Sehr ruhig.
Ganz ruhig, okay.
Ja, ja, habe auch viel geheult immer, und ich war hochsensibel, und das hat man damals nicht so diagnostiziert. Mhm. Und eben auch Legastheniker. Das ist auch etwas, was mich viele Jahre noch begleitet hat. Lustig ist, da ich ja jetzt mehrere Bücher geschrieben habe und an Büchern mitgewirkt habe, was damals auch, da warst du halt dumm. Also Legasthenie gab es nicht.
Das wurde gab's nicht,
Nee, das war einfach immer. Und damit war ich einfach beschäftigt.
Ja. Und wie hast du das, ich stelle mir das schwierig vor, wie du sagst. Also es gab das halt noch nicht so als Wort, als Diagnose. Wie bist du denn damit umgegangen, dass du denn vielleicht anders warst, dass du vielleicht mit manchen Sachen nicht so mitgekommen bist, was deine Mitschüler gemacht haben?
Ich glaube, das war ein bisschen, es fiel bei mir nicht so auf. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Also sobald ich lesen konnte, ich lese mein Leben lang, glaube ich, seit ich lesen kann, jeden Tag mindestens 2 Stunden.
Ja.
Manchmal 10, 15 Stunden am Stück. Also das macht mir unglaublich viel Spaß. Und dadurch, dass ich aber in anderen Bereichen sehr begabt war, also in mathematischen Bereichen, und ich war in allem sehr, sehr, sehr gut, nur alles, was mit Schreiben zu tun hatte, da hatte ich einfach Schwierigkeiten. Und es war Deutsch und Englisch damals bei mir.
Ja, ja, verrückt. Und nachher bist du nach New York gegangen und hast dir 2 Bücher geschrieben.
Ganz genau.
Also an alle Eltern, die hier zuhören.
Ja, ja.
Also es ist ja kein, es sagt nichts aus.
Nein, ne? Überhaupt nichts.
Also die schulischen Leistungen. Das ist, ich habe auch 2 Kinder, die sind 16 und 14, die gehen auf die Waldorfschule, und manchmal breche ich auch zusammen, wenn ich die Rechtschreibung sehe. Aber ich habe es gelernt, dass es einfach nichts aussagt. Und
was ich auch gemerkt habe, dass es im Lauf der Jahre auch deutlich besser ist. Ich meine, meine Freunde und manchmal auch Kunden, die schlagen schon die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich müde bin und eine Mail schreibe. Das ist schon ein Abenteuer an manchen Tagen. Aber letztendlich habe ich gemerkt, das Gehirn entwickelt sich auch weiter. Und ich habe auch wirklich den Wunsch, also dass es einfach in Ordnung ist. Und darum ist das auch im Lauf der Jahre echt besser geworden, deutlichst besser.
Ja.
Also die... Also als Journalistin würde ich mich jetzt nicht rauswagen, aber das ist schon, jetzt würde man sagen, sie hat viele Flüchtigkeitsfehler, glaube ich. Es würde gar nicht, also wenn ich es nicht erzählen würde, würde es gar nicht so
aufhören. Ja. Ich glaube, das, was schlimm ist wenn es dann auch so groß gemacht wird, ne? Also wenn es dann so aufgepusht und hier nochmal Nachhilfe und da nochmal. Also manchmal ist es einfach, wenn man die Kinder lässt und sich entwickeln lässt, weil es eben gerade auch andere Stärken gibt. Warum immer der Fokus auf das, was vielleicht gerade nicht so 100% läuft. Ne?
Ja.
Dann Schule, wie hast du das dann abgeschlossen?
Ich bin auf die Realschule gegangen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht. Als Gärtnerin.
Als Gärtnerin, naja, da warst du den Ameisen wieder.
Ja, da war ich den Ameisen da. Ich habe wirklich den Gesellenbrief, den bayerischen Gesellenbrief als Blumen- und Zierpflanzengärtnerin, und habe in der Zeit auch angefangen, Theater zu spielen. Ich habe
während der Ausbildung
habe am Bert-Brecht-Theater gearbeitet, habe in Augsburg in der freien Szene gearbeitet und bin dann nach New York gegangen und habe dort studiert.
Wieso Gärtnerin? Also klar, die Liebe zur Natur, war das so das Naheliegendste, ne? Was mag ich gerne? Natur, Garten, oder ist das zu einfach?
Nee, das wäre zu einfach, das würde ich heute romantisiert. Das ist auf jeden Fall die Version, die sich besser liest. Letzten Endes war es auch eine Zeit, da war Ausbildungsplätze war noch ein Mangel.
Ja.
Und meine Eltern haben einfach gesagt, mach eine Ausbildung, und ich hatte irgendwie 10 Tage Zeit.
Wow, okay.
Ja, also es war nicht mit diesem Supporten und diesem Ganzen. Es war eine völlig andere Zeit. Und dann war es halt so, ich habe das Erstbeste genommen, der zugesagt hat. Und ja, das war eine Gärtnerei, also so groß dieses, was wünsche ich mir? Welche Neigungen hast du? Wo siehst du dich? Das ist bei uns zu Hause nicht so abgefragt worden.
Ja.
Und mein Vater fand das Thema Natur und Garten auch immer ganz toll. Und der fand das, das war allerdings sehr lustig, weil es war ganz klar ein Männerberuf damals.
Ja. Und drum also auch halt, ist auch anstrengend, ist körperlich auch.
Ne? Ey, ich habe geackert wie ein Tier. Du ja, glaubst es gar nicht. So mal eine Woche täglich 8 Stunden Kopfsalat ernten. Das ist schon... Das ist echt darauf kommen oder Erde umschaufeln, Gewächshäuser umgraben. Also es war harte körperliche Arbeit, aber dieses körperliche Arbeiten ist etwas, was ich wahnsinnig mag. Ich mache auch mein Leben lang schon Sport. Ja. Also dieses mit dem Körper arbeiten, das auch jetzt, wo ich ja überhaupt nicht mehr körperlich arbeite in den letzten 15 Jahren, also ohne Sport könnte ich es nicht.
Ja. Was hast du damals in der Ausbildung, was würdest du in der Retro-Perspektive sagen, hast du aus der Ausbildung mitgenommen?
Arbeiten lernen.
Also arbeiten
ich
lernen.
Ich habe gelernt zu arbeiten und das ist etwas, also dieses über Durststrecken rüber weg,
ja, ja,
über tagelang Dinge machen, auf die man null Bock hat, aber sie müssen halt gemacht werden. Und dieses Lernen, wenn man in so einem Prozess ist, dass man Dinge macht, die man nicht mag, einfach im Kopf das Kino anmachen. Also ja, ich habe in der Zeit eine wahnsinnige, ich habe...
Also positiv.
Ja, total. Positives Kopf. Ich meine, wenn du tagelang Primeln sortierst oder so Unkraut jätest, dann musst du mit deinem Kopf was machen.
Ja.
Sonst drehst du durch. Und ich habe wirklich Wochen damit verbracht. Ich habe mich morgens hingestellt und überlegt, von was träumst du heute oder schön, über was denkst du heute nach? Und, und das sind Dinge, also...
Da warst du ja noch jung. Ich meine, du bist...
Ja, da war ich gerade mal 17.
17, und trotzdem schon so Strategien entwickelt, um ja, den Tag dir schön zu gestalten.
Ja,
also über was denke ich nach, hast du gedacht? So.
Ja, genau. Über was denke ich heute nach, um irgendwie diese eigentlich unfassbar langweilige Ausbildung zu überstehen, weil man tagelang dieselben Bewegungsabläufe zu machen, klar, über das Jahr hinweg. Und an sich ist es wahnsinnig spannend. Aber wenn man in der Ausbildung ist und man einfach... Ja, da darfst du als Auszubildender schaufelst du tagelang Erde. Also du gehst in der Früh hin wie so ein Bauarbeiter und weißt, da ist die Schaufel, da ist die Schubkarre und das Ding muss da hinten hin. Und also das war...
Hattest du nie den Gedanken mal zu flüchten? Also so, nee, jetzt gehe ich weg oder ich breche ab oder so nie? Nee. Also, weil das vom Elternhaus irgendwie nicht geduldet worden wäre, oder?
Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
Okay.
Also es war aber auch so dieses, eine Ausbildung, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, eine Ausbildung zieht man durch und ja, soweit habe ich da schon gerafft, dass ich wahnsinnig jung bin und ich mache das halt und dann gucke ich weiter.
Okay, ja. Wenn wir kurz, also wir springen mal kurz ins Heute und dann wieder zurück. Wenn du heute, du bist ja auch in vielen Betrieben unterwegs und da sind ja auch, sage ich mal, Tätigkeiten für die Auszubildenden, die jetzt vielleicht ein bisschen stupide sind. Was gibst du den Führungskräften mit, wie sie mit den Mitarbeitern, mit den Auszubildenden umgehen? Was ist da für dich ein guter Tipp für die Führungskräfte?
Es gibt halt Arbeiten, die müssen gemacht werden. Und ich finde, dass es zwar nicht zwangsläufig immer die Auszubildenden sein müssen, die diese stupiden Arbeiten machen. Also das ist das eine, aber irgendeiner muss es halt machen. Und manchmal ist es halt derjenige, der in einem Team am einfachsten abkömmlich ist. Mhm. Und dann sind es halt manchmal die Auszubildenden. Aber da auch Verständnis haben, dass die maulen. Mhm. Und ich finde denen dann auch regelmäßig gute geistige Aufgaben geben.
Mhm. Also einen Ausgleich.
Ja, einen Ausgleich schaffen. In Sachen, in denen sie wahnsinnig gut sind, wie zum Beispiel Social Media Account geben. Ich meine, kann auch Gläser polieren und nebenbei irgendwie sich auf Instagram ein paar Feeds von anderen gastronomischen Betrieben angucken und überlegen, was kann ich machen. Also man kann das auch strategisch angehen und denen geistiges Futter geben oder sagt, du überleg mal in der Zeit, wir haben da einen Plan oder eine Idee und man kann sich ja auch unterhalten. Also bei uns war es damals verboten, sich zu unterhalten, während
man was?
Ja, das könnte
beim Primel sortieren?
Ja, wir dürfen uns nicht unterhalten, nur sehr wenig nur.
Was war die Begründung dafür?
Es lenkt ab.
Krass, oder?
Ja. Und aber man kann sich ja auch unterhalten, manche können es ja und da können spannende Sachen entstehen.
Ja.
Aber wirklich auch Verständnis haben, dass sie nicht Juhu schreien. Also ich verstehe nicht, also wenn ich da einen Berg Gläser habe und ich weiß, da bin ich jetzt die nächsten 2 Stunden mit beschäftigt, weil wir ein Bankett haben und da stehen jetzt 600 Gläser und man hat keine Poliermaschine, also dann schreien die nicht Juhu, das muss man auch verstehen. Und mit so einem Satz dann, wir mussten das früher auch machen, hilft man niemandem.
Also, nee. Bullshit. Ja, ja. Daran kann ich mich auch erinnern. Berge von Besteck polieren. Ja. Da gab es noch keine Poliermaschinen und sowas und Gläser und so. Und wir durften uns aber unterhalten und wir haben immer so in Teams dann kleine Wettbewerbe gemacht. Mhm. Das ist ja auch für mich eine super, also ich mache auch von Kind an Sport und dieses dieser Wettbewerbsgedanke, der hat mich immer getrieben, da dran zu bleiben. Gut, dann hast du das tatsächlich durchgezogen, hast deinen Gesellenbrief bekommen und dann war die Andrea dann weg. Wie kam es dazu? Was haben deine Eltern gesagt?
Da waren sie unglaublich tolerant. Also meine Mutter hat mich da wahnsinnig unterstützt und auch mein Vater, also ich habe jetzt kein sehr herzliches Verhältnis zu ihm, aber dort, der hat wirklich gemeint, ja, mach das. Also war ich überrascht und den einzigen Tipp, den er mir gegeben hat, war, heirate nicht so früh. Und das, was übrigens ein sehr, sehr kluger Rat ist, muss ich sagen. Und dann bin ich einfach gegangen. Ich bin nach Düsseldorf gegangen. Mein damaliger Freund hat ja an der Akademie studiert in Düsseldorf. Bin sehr schnell in die Kunstszene mit rein. Habe in Augsburg eben auch schon mit Theater angefangen. Habe aber dann gemerkt, ich möchte mehr machen und habe dann die Ausbildung in New York gemacht.
Ist das auch so, du hast ja schon eben gesagt, du hast während der Ausbildung auch schon Theater gespielt. War das so dein Ausgleich, der geistige Ausgleich auch noch zusätzlich, den du hattest zu deiner Ausbildung?
Ja, zu allem. Also ich mochte vor allem diese Welt. Also mehr als das Theaterspielen hat mich die Welt fasziniert.
Und wie würdest du die Welt beschreiben?
Ach, diese Künstlerszene ist halt anders. Es ist dieses emotionalere, dieses geistige, aufgeladene, also mit allem, was man macht, was man tut, was man spricht. Man geht immer in die Reflexion, man blabbert nicht vor sich hin, man versucht Dinge in den Kontext zu setzen, ist eine andere Leichtigkeit und immer auf der Suche nach was Neuem. Also Kunst, es muss jetzt nicht nur Theater sein, weil mich Kunst generell interessiert, beschäftigt sich mit der Gegenwart und was passiert gerade. Mhm. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall eine ganz starke Triebfeder in allem, was ich mache. Das ist der Blick nach vorne.
Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Moment auch sein. Was ist jetzt gerade? Und den Moment aufnehmen.
Ja, also ich finde Vergangenheit interessant. Ich finde, sich in Geschichte auszukennen, ist wahnsinnig wichtig, aber um die Gegenwart zu verstehen. Mhm. Aber dann muss man es auch lassen. Also ich gucke wirklich, wirklich begeistert nach vorne, egal wie die Zukunft aussieht.
Ja, das ist, das sehe ich auch so. Dann so ab und zu mal so einen Blick in den Rückspiegel, um zu gucken, okay, was war, aber dann wieder nach vorne. Ne? Mhm,
genau, um Verständnis vor allem zu kriegen. Also immer, wenn Menschen reagieren, und das habe ich auch im Theater gelernt, das ist relativ ähnlich, Menschen reagieren immer aus bestimmten Gründen so. Das war auch ein Teil der Ausbildung, zu verstehen, warum ein Mensch etwas macht. Und in der Regel sind das nie böse Absichten. Jeder Mensch handelt aus seinem Verständnis heraus richtig. Und das einfach zu verstehen, das finde ich sehr, sehr spannend. Also sei es im Umgang mit Menschen oder eben in großen Kontexten.
Bist du dann erst nach Düsseldorf in die Kunstszene bist du eingetaucht? Hat dein Partner damals auch dort in der Kunstszene studiert? Oder?
Er war da. An der Akademie.
An der Akademie. Ja. Und dann seid ihr gemeinsam nach New York?
Nein. Nein,
alleine?
Ja, ganz alleine.
Wie alt warst du da? Da musst du ja auch noch jung gewesen sein.
Es war Anfang 20, und es war Wahnsinn, weil man musste eine bestimmte Summe an Geld haben, um dort einzureisen mit dem Studentenvisum, was ich natürlich nicht hatte. Ich musste mir dann zusammenborgen, um diesen Kontoauszug nachzuweisen, wo diese Kohle drauf ist. Und dann musste ich das Schulgeld bezahlen, was astronomische Summen für mich damals waren, also sind heute immer noch astronomische. Ich war vor allem so baff, dass die mich genommen haben. Also
das war. Aber du hast es gemacht. Also du hast es gemacht schon du hast es einfach gemacht, obwohl du vielleicht irgendwie gezweifelt hast oder wie war der Zweifel?
Ich habe nicht einen Ansatz gezweifelt.
Gar nicht gezweifelt. Aber du warst trotzdem überrascht, dass sie dich genommen haben.
Ja, das schon. Also, dass die Schule mich genommen hat, da habe ich irgendwie nicht so mit gerechnet, weil ich in meinem Bekanntenkreis gab es mehrere, die sich auf Schauspielschulen beworben hatten. Und ich hatte war weder die Schönste noch die Begabteste noch der Typ der Zeit. Aber irgendwie habe ich es geschafft und das hat mich gefreut total. Und dann bin ich wirklich blauäugig rüber. Ich habe die ersten 3 Wochen in einem chinesischen Hotel in Chinatown gewohnt, weil maximal durfte man 3 Wochen am Stück in einem Hotel in New York damals wohnen. Also es war die schäbigste Kaschemme, die man sich vorstellen konnte.
Und die glücklichste Andrea.
Ja, aber wie? Und dann habe ich aber in New York gemerkt, also das mit den Wohnungen ist wahnsinnig schwierig und habe ich was völlig Absurdes gemacht. Ich würde es mir heute nicht mehr trauen. Ich habe ein Haus gemietet und die Zimmer untervermietet in der Wohnung. Also ich habe eine Wohnung gemietet. Und hab die Zimmer dann an Freunde und also aus der Schule, aus dem Kontext dann an Freunde vermietet, einen Gasanschluss und diese ganzen Dinge mit Anfang 20 in New York einfach so. Die Hausbesitzerin war eine Peruanerin, die teilweise auch noch in ihrer peruanischen Tracht rumgelaufen ist. Und es war in Brooklyn damals noch eine schlimme Ecke, heute der totale Hotspot. Brooklyn Heights, Wallabout Street in der Ecke, es war Wahnsinn. Und ich habe das einfach gemacht. Also im Nachhinein denke ich mir, wow, wie mutig
eigentlich. Und dann, aber in dem Moment, das ist ja auch das, was du eben gesagt hast, warst du in dem Moment. Ja. Ne? Ja. Du hast dann, ich habe hier eine Herausforderung, ich brauche jetzt eine Lösung.
Ganz genau. Ich habe das gemacht, was in meinen Augen, wo ich dachte, okay, wenn ich das und das mache, dann schaffe ich es.
Was bringt dir das heute noch? Was hast du daraus mitgenommen aus der Zeit?
Sich in die Situation hereinzuversetzen, in jedem Betrieb, also jeder Betrieb ist anders, zu verstehen, was da ist. Und manchmal muss man halt einfach machen.
Ja. Ja, 1, 2, 3 machen.
Ja, genau. Und auch alle Systeme oder Ideen, die ich habe oder die ich mit Kunden zusammen entwickle oder die wir installieren, die müssen halt funktionieren. Das ist wahnsinnig wichtig. Und ich würde niemals Dinge empfehlen oder machen, von denen ich nicht absolut überzeugt bin, dass es wirklich funktioniert. Und für mich ist es auch immer ein Ziel, dass ich unabhängig, also dass der Betrieb mich nicht mehr braucht. Also die müssen alleine funktionieren. Ja. Ja. Also ich komme immer wieder gerne zurück, um dann ein Feedback und so ein bisschen dran zu arbeiten. Hey, ist noch alles so, wie wir es besprochen haben? Aber so ein Coach oder ein Berater zu sein, der sich so einzeckt in einem Haus und so und dann so, also ohne mich läuft's nicht, das würde ich furchtbar finden, weil es würde mich auch geistig einschränken. Irgendwann hätte ich 50 Kunden und das sind die für den Rest meines Lebens. Also es wäre ja furchtbar.
Ja, und es geht eben halt auch darum, sich unabhängig zu machen. Ne? Also ich sehe das auch so, sich kurz da zu sein, Unterstützung, Starthilfe oder wie auch immer zu geben und dann wieder wegzugehen und zu sagen, so, jetzt habe ich, ist ja wie mit Eltern sein, ne? Irgendwann will man ja auch, dass die Kinder selbstständig sind. Genau. Man möchte nicht, dass die mit 30, also ich jedenfalls nicht noch hier zu Hause sind. Gut, dann warst du in New York. Wie lange warst du dort?
1,5 Jahre.
1,5 Jahre.
Ja, und es war großartig. Also
alle, die jetzt nicht das sehen können, aber Andreas Augen leuchten gerade noch mal wieder.
Ja, es war wild, es war aufregend, es war die komplette Freiheit, es war großartig. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe. Und ja, es war, es hat mich unfassbar vorangebracht. Ja, auch die Ausbildung darf man nicht vergessen, also die Ausbildung als Schauspieler. Ich habe bei Dee Strasberg, an der Dee Strasberg studiert, die beschäftigt sich mit Sense Memory und da geht es darum, die Sinne zu schulen. Mhm. Und ich habe 1,5 Jahre nichts anderes gemacht, als 6 bis 8 Stunden am Tag meine Sinne geschult. Und das ist wirklich etwas, was ich heute noch, wenn ich in Räumen gehe, wenn ich Lobbys betrete, wenn ich in Teams reingehe, also diese Sensibilität, die ich mir dort antrainiert habe, das ist auf jeden Fall etwas, da versteht man Dinge einfach schneller. Also warum ein Raum nicht funktioniert, warum ein Raum funktioniert, warum Teams nicht funktionieren, ohne jetzt Geschichten zu kennen, sondern einfach, und das ist zu erspüren einfach. Und das war schon, also ich würde sagen, so exotisch meine Biografie klingt, letzten Endes war jeder Schritt hat dazu geführt, dass ich das, was ich jetzt mache, so gut kann.
Also ich sehe da auch ganz viel im Rückblick, ganz viel logische Sachen von der Ameisenforscherin, die so ins Kleine geht. Und wo du hast ja auch zu Anfang gesagt, dass du sensibel bist, sensibel, Sense, also dass du da schon ein Gespür schon mitbringst von Natur aus. Und im Grunde hast du ja dann mit der Schauspielschule auch das gefunden, was du eh auch gut kannst, ne?
Ja, ja. Und auch die Nähe zur Literatur wieder. Da waren wir dann mit dem Lesen wieder. Und das war wirklich eine großartige Zeit. Aber die Kohle war dann irgendwann mal weg, dann musste ich wieder heim.
Ja, also du hast dann, wie hast du dich denn da überhaupt über Wasser gehalten?
Indem ich illegal gearbeitet habe.
Ah ja, okay. Als wo, in der Gastro oder hattest du da schon Kontakt?
Ja, ein bisschen in der Gastro. Ich habe auch an der Kunstakademie, haben die immer wieder Modelle gesucht und habe mich dann mit den komischen Jobs durchgearbeitet. Ja, wir wollen es gar nicht so sehr vertiefen. Es war alles legal. Ja, aber Arbeiten war für Studenten verboten. Ja.
Hast du denn Unterstützung von zu Hause bekommen, finanzielle? Nein. Gar nichts. Also das war schon klar. Also wenn Andrea jetzt nach New York geht, dann muss sie auch sehen, wie sie zurechtkommt.
Also das war immer klar, also von meinen Eltern. Also wer ausgezogen ist, ist für sich selbst zuständig.
Ja, ist ja gut. Also ja, das treibt dann ja auch an, ne? Ja,
also drum mussten die Pläne auch so dicht sein. Ich glaube, das kann, also so großartig es ist, dass Eltern ihre Kinder so wahnsinnig supporten heutzutage, ist aber das Wissen, dass wenn ich auf die Schnauze falle oder wenn was nicht funktioniert, dann kann ich ja zurück, also wenn du diese Option nicht hast, dann hast du ein bisschen mehr Biss.
Mhm, genau, ja, das sehe ich auch so. Ja. Ich sage meinem Sohn auch immer, wenn er ausgezogen ist, wird das Zimmer umgebaut. Das ist bleibt dann. Ja.
Die Bären bleiben da nicht stehen.
Genau. Naja, es gibt ja auch wirklich so Familien und ich finde das auf der einen Seite auch wirklich herzig, also vor allem auch, wenn der Platz da ist, dass das Kinderzimmer so bleibt und Kinder-Jugendzimmer bleibt dann und wenn die mal einmal im halben Jahr zu Besuch kommen, ist das alles noch so. Mhm. Also das habe ich meinen Kindern schon gesagt, das wird auf keinen Fall so sein. Gut, du hast dich dann durchgeschlagen so mit den Jobs, hast da eineinhalb wunderbare Jahre verbracht. War eine Option dann für dich, da zu bleiben und als Schauspielerin zu arbeiten?
Nee. Nie? Also nie, weil ich in Amerika gemerkt habe, wie sehr ich Europäerin bin. Also diesen Gemütszustand, diesen europäischen, dieses Sinieren, Kaffee trinken, in Amerika ist alles aufgeladener und energetischer und fokussierter. Und ich habe gemerkt, so dieses europäische kultivierte Hang Loose, ich nenne es mal so, ist etwas, was ich wahnsinnig mag und schätze. Und außerdem ist der Konkurrenzdruck da drüben absurd, wirklich absurd. Und da wusste ich, in der Reihe will ich mich nicht einreihen. Also das war nichts.
Du hast ja dann die Ausbildung dann an der Schule, an der Akademie durchgezogen, also mit Leidenschaft. Mhm. Was war denn so, hattest du denn schon eine Idee, was du dann danach machst? Also, Fragezeichen. Nee,
ich bin zurückgekommen und wollte spielen und habe gemerkt, ganz so einfach ist das alles nicht mit dem Spielen und gedacht, okay, dann gründe ich halt eine Schauspielkompanie und werde Theaterproduzentin.
Oh, und das, okay. Ja, und ja das auch wieder sehr pragmatisch. So.
Ja, ganz genau.
Eine Wohnung, miete ich ein Haus?
ich brauche Theaterrollen, ich brauche Rollen, also mache ich eine Company.
Ja, geil, cool.
Meine Freundin Katrin kennengelernt, mit der ich heute noch eng befreundet bin. Und wir haben wirklich aus unseren Arbeitszimmern raus eine Theaterkompanie auf die Beine gestellt, haben mehrere große, wirklich ganz, ganz tolle Inszenierungen gemacht. Und wir sind da reingerutscht mit, also meine Theaterproduktionen kosten 200.000, 300.000 Euro. Und das hatten wir nicht. Wir konnten nicht mehr unsere eigene Miete bezahlen. Und wir haben es immer geschafft am Schluss. Ah. Immer. Also durch Sponsoring, durch Deals, durch Leute, die uns unterstützt haben, durch Freunde, unheimlich viel Eigeninitiative. Und wir haben wirklich großartige Produktionen hingestellt.
Wo war das dann?
In Düsseldorf.
In Düsseldorf.
Okay. Schauspielkompanie Düsseldorf, ja.
Toll, das ist ja, also da warst du ja schon dann auch wieder in jungen Jahren Unternehmerin, ne? Mit finanziellem Risiko.
Ganz genau. Also wir haben teilweise das Geld abgekellnert, also um das einmal die Gastronomie wieder ins Spiel zu bringen. Ich habe wirklich von nächtelang gespült, gekellnert. Ich hatte drei Jobs teilweise. Und tagsüber Theaterproduktionen, Proben spielen. Und
was hat dich da angetrieben?
Der Spaß.
Der Spaß, okay.
Ja, der Spaß. Und Arbeiten, also dieses viel Arbeiten, hart Arbeiten, habe ich nie als Belastung empfunden. Also
als etwas war, was du leidenschaftlich
gemacht hast. Ja, also auch dieses 10, 12, 16 Stunden, 20 Stunden, auch mal 72 Stunden am Stück, das habe ich nie als Belastung empfunden.
Hast du dann irgendwie dann für dich trotzdem körperlichen Ausgleich gefunden, also irgendwie körperlich und geistig?
Das hatte ich ja in der Produktion. Also Theater spielt jetzt auch eine körperliche Geschichte. Ich habe weiter an meiner Ausbildung gearbeitet. Also ich habe nie aufgehört, mich weiterzubilden, entweder körperlich oder geistig oder indem ich mir neues Wissen angeeignet habe. Und geistig war ich echt beschäftigt. Also geistige Langeweile kam nicht auf, weil ich ganz viele Dinge einfach, wie macht man eine Marketingkampagne? Okay, wie kommt man ins Radio? Okay, wie kommt man ins Fernsehen?
Ja, das meinte ich gar nicht. Das glaube ich schon, dass du das hattest. Ich meinte einfach so diese Lehre. Weißt du, so diese Lehre, um wieder Kreativität zu bekommen. Einfach mal, weiß ich nicht, auf dem Stein sitzen und ins Wasser gucken. Das, glaube ich, ist so
ich glaub,
als Ausgleich.
Ich glaube, das nehme ich mir immer.
Ja, okay. Also nimmst du es zwischendurch bewusst?
Ja,
oder?
Ich habe mir teilweise, also ich habe in einem Restaurant als Restaurantleiterin gearbeitet. Ich habe, wenn der Job vorbei war, habe ich die Theaterproduktionen und die Proben gemacht und ich habe mir den Wecker gestellt, um morgens eine Stunde zu lesen. Und das war
diszipliniert.
Ja, ja. Also diszipliniert, das ist schon was, was mich braucht. Also das habe ich, glaube ich, beim Salat gelernt.
Ja, okay. Ja, spannend. Wann kam dann der, weil du arbeitest ja heute für unterschiedlichste Branchen als Trainerin. Wann kam denn der Switch und warum?
Okay, ich habe irgendwann mal gemerkt, jetzt bin ich Anfang 30 und ich wusste, ich wollte nicht mein Leben lang in der Gastronomie arbeiten. Im Sinne von Kellnern. Mhm. Also ich dachte, und Restaurant leiten. Das war mir so wahnsinnig gerne, ich das mag. Ich habe mir gedacht, das kannst du jetzt nicht 30 Jahre weitermachen. Theater und Theaterproduktion wurde auch immer schwieriger. Und dann habe ich den Hans-Jürgen Hartrauer kennengelernt, ein ganz bekannter Trainer. Der hatte ein Seminar gegeben in dem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe. Und mir hat das unheimlich gut gefallen, was er gemacht hat. Und wir haben uns menschlich gut verstanden. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich mit ihm arbeiten kann. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten.
Dann einfach hingegangen, gesagt, hier bin ich.
Ich habe gesagt, ich hätte da Lust, ich hätte Interesse. Und ich glaube, Hans-Jürgen hat gemerkt, dass ich einfach Dinge mitbringen, die er nicht hat, weil ich einen völlig anderen Background hatte. Er hat eine ganz tolle klassische Ausbildung in der Gastronomie, kennt sich da unheimlich gut aus. Und ich glaube, ich war einfach jemand, der das Thema gut verstanden hat, aber auch noch von der anderen Seite kam und andere Dinge mitgebracht hat.
Die Senses.
Genau. Und so bin ich in die Trainerrolle reingeputscht, in die Coachrolle. War ja sowieso die ganze Zeit selbstständig und habe mich dann als Trainerin weiterentwickelt.
Schön.
Ja.
So kann es gehen. Mhm, und genau. Rückblickend denkt man, ja, was anderes wäre jetzt auch, klar ist das so.
Ja. Dann, ich habe aber auch gemerkt, dass mich eben andere Branchen faszinieren. Lifestyle ist etwas, was ich mag. Ich mag Mode total gern. Und das war dann damals auch schon so gesagt, okay, ich gucke von Anfang an auch in anderen Branchen und bin dann in die Modeszene mit rein. Ich habe schnell dann auch ein paar wirklich namhafte, interessante Kunden bekommen. Und so hat sich das dann alles entwickelt. Ich liebe Gastronomie, aber ich glaube, durch dieses immer wieder auch in den anderen Branchen arbeiten, das bringt mir eine Bereicherung. Also manchmal komme ich schon raus und denke mir, oh Gott, wenn mir jetzt noch einer das Wort Spritz Aperol fallen lässt, dann laufe ich Abung. Es sind halt doch immer ähnliche Themen. Ja. Und gerade, also ich arbeite als Coach in der Gastronomie jetzt seit 15 Jahren und ich habe jede Frage schon gehört. Und deshalb ist es diese, glaube ich, eine Frische, die ich mir versuche zu erhalten, ist in diesem durch diesen Besuch in anderen Branchen.
Ja.
Aber auch die anderen Branchen profitieren natürlich davon, weil ich auf einen wahnsinnigen Fundus zurückgreifen kann.
Ja, ich finde sehr spannend. Ich habe auch sehr viele unterschiedliche Kunden. Mhm. Dass in der Gastronomie und Hotellerie oftmals dieses Ja, das ist ja nur bei uns das Problem.
Nein, du musst bei der Modeszene arbeiten.
Denke ich, nein, das Thema, gerade wenn es von Mensch zu Mensch geht, um Kommunikation, das ist ja brancheübergreifend oft sehr, sehr ähnlich. Ne?
Ja, ja.
Und das ist auch, das finde ich auch sehr schön, da einfach diese über den Tellerrand diesen Blick zu haben.
Ja. Wenn ein Mensch auf einen anderen Menschen trifft, dann ist es überall auf der Welt dasselbe, egal in welcher Form du bist. Es geht um
Menschlichkeiten
und um Kommunikation.
Ja, ganz egal in welcher Branche.
Ja, ja.
Von Mensch zu Mensch ist ein gutes Stichwort für KI.
Ja, mein Lieblingsthema.
Und jetzt geht es um wirklich um dein Lieblingsthema. Ich habe in ein paar Podcasts gehört, das ist ja wirklich, da ist nochmal eine Schippe an Leidenschaft drauf bei dir.
Ja.
Was frage ich mal so, einmal ganz global und in Zukunft gerichtet, wenn wir uns jetzt nur die Hotellerie-Gastronomie anschauen. Und die Entwicklung, die es zurzeit, sagen wir mal, in Deutschland gibt, in Amerika, in Asien, das ist ja sehr viel weiter. Wie wird es so in 5 Jahren, deiner Meinung nach, wie wird die Gastro-Szene aussehen in Bezug auf KI?
Die wird noch genauso aussehen wie jetzt. Unterstützt wird sie allerdings, glaube ich, bei allem, was mit Booking und Reservierungen und dem zu tun haben, extrem von KI, was ich auch nur jedem empfehlen kann, weil die eine gut programmierte KI das einfach besser macht. Und dann auch bei all den Arbeiten, wo wir momentan einfach einen riesen Leck an Mitarbeitern haben. Also alles, was im Backoffice mit Reinigung, mit Saubermachen, mit Vorbereitung, Mise en Place, in all diesen Bereichen. Also da sollte man sich einfach auch die Unterstützung holen. Alleine, weil es für das Team gut ist, weil kein Mitarbeiter kommt morgens rein und schreit, juhu, 50 Kilo Kartoffeln, endlich darf ich sie schälen. Also das sind auch Arbeiten, die einfach ermüden. Lass doch Menschen, und wir Menschen sind gern kreativ, und lass die doch die Sachen machen, die sie wirklich gerne machen, nämlich kochen.
Das ist jetzt so ein Schälroboter ist ja relativ teuer für den einzelnen Gastronomen. Klar, kannst du es ja geschält kaufen. Wenn ich jetzt so einen einzelnen Gastronomen habe, und der fragt so, ja, Andrea, was ist denn eine gute Investition für mich in Bezug auf KI?
Ich glaube, alles, was mit Booking zu tun hat. Also ich merke, dass das ist ein ganz spezielles Wissen. Da kann man so clever arbeiten. Auch alles, was mit Marketing zu tun hat. Also wenn man sich in dem Bereich Unterstützung holt, und man darf auch eins nicht vergessen, die Sachen werden in ganz kurzer Zeit so viel billiger. Also wenn man denkt, die ersten Drucker, die wir gekauft haben, die haben 2.000 Euro gekostet und jetzt werden sie dir für 49 Euro nachgeschmissen. Also 5 Jahre ist, was Technik und Innovation angeht, eine wahnsinnig lange Zeit. Aber jetzt schon anfangen, sich vielleicht auch zusammenzuschließen. Ich verstehe immer nicht, warum die Gastronomen teilweise auch in ihrer Blase arbeiten. Man kann sich auch Zusammengeräte leihen. Das machen Landwirte seit vielen Jahren schon. Dass man sich einfach Systeme teilt oder einfach auch nur User ist, indem man einfach Systeme nutzt, die ein Anbieter anbietet. Also dass man da einfach die Nase im Wind hält und sagt, was würde für mein Unternehmen passen? Oder auch Buchhaltung. Oder ich habe letztens mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die machen wirklich alle Dienstpläne noch mit der Hand. Und also die haben extrem viele Mitarbeiter, 300, und wechseln dann das mit Tippex aus. Die Buchhaltung kann man doch wirklich abgeben bei sowas. Und manche machen es sich wirklich schwer. Und das ist teilweise das der Angst vor Kontrollverlust. Und was man aber wirklich bei KI hat, ist die Kontrolle. Also wahrscheinlich mehr als bei Mitarbeiter.
Ja, zuverlässiger, ne? Zuverlässigkeit. Ja. Jetzt habe ich die Frage gerade vergessen, weil ich richtig gelauscht habe und doch mitgeschrieben habe. Ja. Genau, das erinnert mich mit dem Tippex, erinnert mich noch an meine Ausbildungszeit, wo mein Ausbilder noch mit so einem riesen, wie so ein Märchenbuch aufgeklappt hatte und da dann eingetragen hatte, wann der Ballsaal belegt war. Und dann auch ausradiert hat. Und wir hatten damals dann Fidelio, und der hat sich geweigert, damit zu arbeiten, ist aber gekommen. Ich meine, war schon ewig da, hat es aber trotzdem nicht geschafft, das zu verhindern, dass das System eingeführt wurde. Ne?
Ich kenne ein ganz renommiertes Hotel, die haben ihre Kundenkartei in Karteikarten in Boxen auf dem Tisch stehen. Also nicht mal ansatzweise aktualisiert, da ist nichts digitalisiert.
Wenn ist das eine Kette oder im Privat?
Nee, im Privat.
Ja, in der Kette.
Ja, nicht. Und da hast du wirklich bis so ein renommiertes Haus und sagst, du kannst nicht mal ein Mailing machen, weil die einfach keine einzige Excel-Tabelle haben mit Kunden drauf. Und das sind so Sachen. Und das ist wirklich häufig.
Was passiert mit den Unternehmen aus deiner Sicht?
Die müssen wirklich aufpassen. weil viele sind sehr gut. Und die Globalisierung und die Vernetzung sorgt auch dafür, dass wir extrem schnell voneinander lernen. Also wenn man vor 7, 8 Jahren gut war oder eine Besonderheit hatte oder sich was erschaffen hatte, dann war das auch relativ lange deins. Heute wird sofort kopiert. Also das geht rasend. Teilweise, ich kann teilweise die, also Einrichtungen, wie wird das kopiert? Essen sieht alles gleich aus. Und das ist, und genauso ist es aber auch dann, jeder versucht am Markt einfach da zu sein. Und der Markt, der existiert, das ist der Digitale. Also keiner guckt noch in der Zeitschrift, wenn er überlegt, wo feiere ich den 50. Hochzeitstag mit meiner Frau oder so. Und in dieser digitalen Welt, vor allem in Social Media, das merke ich immer noch, dass die viele Unternehmen glauben, dass Social Media so ein privates Ding ist. Oder ich zeige so ein bisschen, wie mein Unternehmen ist, dass die nicht verstehen, dass das das Kommunikationsmittel Nummer 1 mit Kunden ist. Also das ist nicht nur, schaut mal, wie toll ich bin und guck mal, wie smart mein Team ist, sondern es ist Kommunikationsmittel Nummer 1.
Ja, Kommunikations- und Marketing. Und
genau.
Relativ günstig noch. Ich meine, was kostet Flyer zu drucken im Vergleich zu, ich schalte bei Facebook oder bei Instagram.
Ja, genau.
Um jetzt mal den Menschen die Angst zu nehmen oder aus deiner Einschätzung, Buchhaltung, ich stelle mir jetzt die Buchhalterin vor und ich kenne auch viele Unternehmen, das ist halt immer noch eine große Buchhaltung, haben das noch nicht outgesourced. Die sitzen dann da und haben Angst, weil irgendwie spüren die schon, sie machen einen Job, der möglicherweise irgendwann überflüssig wird oder outgesourced oder von irgendeinem Programm übernommen wird. Wo bleiben die Menschen deiner Meinung nach?
Ja, das ist die ganz große politische Frage. Weißt du, das hat sich der Schmied vor 150 Jahren auch gedacht. Also mit Pferden durch die Gegend laufen und mit der Kutsche fahren ist auch toll. Es wird eh passieren. Es wird eh passieren. Und das ist eine Frage, die man sich als Einzelner dann auch stellen muss. Wie alt bin ich? Also wenn jetzt eine Buchhalterin 50 ist, die braucht jetzt nicht so Angst, um ihren Job zu haben. Also Buchhaltung wird es ja geben und es wird auch Menschen geben. Es ist ja nicht, dass es in dieser Branche, es wird nur weniger. Ich würde es momentan keinem raten zu lernen. Also ich würde sagen, also es ist nicht so der Ausbildungsberuf der Zukunft. Aber so viel Angst muss man nicht haben. Also es werden da Menschen gebraucht und ein Mensch ist zuverlässig und man vertraut auch, der Mensch vertraut Menschen. Menschen vertrauen Menschen mehr teilweise als der Technik. Es ist eine unterstützende Kraft. Ich sehe KI unterstützend mit Menschen. Und es gibt so viele Jobs, wo eine Buchhalterin auch Juhu schreit, wenn das eine KI macht. Also das muss man nicht selber machen. Ich glaube, man muss es wirklich verstehen, dass es uns hilft. Und das in vielen Bereichen ist eine Unterstützung, eine Erleichterung und eine Bereicherung. Und dieses radikale Wegrationalisieren, das ist in der Gastronomie nicht so brutal. Also da gibt es andere Branchen, da würde ich mir eher Sorgen machen. Busfahrer oder so, also alles, was mir...
Verwaltungsbeamte, Angestellte, Steuerfachangehilfe,
ganz genau.
Steuerfachgehilfe und so. Ne?
Ja, aber auch die, die jetzt 50 sind oder so, also die werden in 5 Jahren nicht alle gekündigt. Also das sind utopische Wissen. Ich würde es nicht lernen mit Anfang 20 und sagen, nicht so zukunftsfähig der Beruf. Ja. Aber ja, also da wird auch wirklich teilweise der Teufel an die Wand gemalt.
Was ich ganz erschreckend finde, ist manchmal der Wissensstand der Eltern, die immer noch dieses alte Bild lernen, vernünftigen Beruf, wie zum Beispiel Verwaltungsangestellte bei der Stadt, der ist sicher.
Ja.
Und das finde ich wirklich riskant, ne? Also dieses nicht vorhandene Wissen eigentlich, ne? Nur aus Erfahrung heraus, die, keine Ahnung, 30, 40 Jahre alt sind, ne?
Ich würde sogar noch weiter ansetzen. Ich würde sagen, lern, auf was du Bock hast. Du wirst es eh nicht länger als 10 Jahre machen. Denn die Idee, dass wir einen Beruf lernen am Anfang mit Anfang 20 und den 40, 50 Jahre machen, das wird kein Mensch mehr machen. Und ich habe das viel im Freundeskreis, die Kids sind Anfang 20, die müssen sich für ein Studium entscheiden und alle sind so vernunftgetrieben. Ja, total. Das ist eine wahnsinnig vernünftige Generation, die daran wächst. Und ich sage immer, lass doch den ganzen Scheiß, überleg doch einfach, auf was du Lust hast.
Ja, wirst du mal Geld verdienen.
Ich sage, ja, glaubst du?
Glaubst du? Andrea an. Die ist
ja, genau. Also, Das ist alles Blödsinn. Ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er, egal was er macht, wenn er irgendwie was findet, was ihm wirklich Spaß macht, dann wird er gut sein und einen Weg finden. Und es kann auch Buchhaltung sein. Es gibt ja Leute, die stehen auf Zahlen. Ja, dann mach's doch.
Ja.
Dann. Und du wirst es aber nicht 50 Jahre machen und erzähl deinen Eltern auch.
Eine schreckliche Vorstellung.
Ja.
Eine Sache 50 Jahre machen.
Ja. Also ich finde, für 10 Jahre ist schon, das, dann kennst du dich aus, aber ja, also dieses in einer Branche zur anderen so surfen und in verwandten Branchen dann was anderes finden, was für sich zu entdecken, das ist die Zukunft. Studieren, ja. Eine Ausbildung, ich würde beides machen. Ich würde wirklich jedem empfehlen, mach dein Studium und mach eine Ausbildung, mach beides. Und manche müssen erst eine Ausbildung machen, weil sie die Schnauze voll haben vom Schulsystem. Nach 3 Jahren Ausbildung lernt man auch schnell Schule, ist vielleicht ganz geil. Und so, ich würde immer beides empfehlen.
Ja. Und, ja. Ich habe noch eine Frage und zwar zum, du hast ja gesagt, heutzutage werden viele Ideen, werden einfach übernommen, geklaut, ne? Vieles sieht dann gleich aus. Was ist dein Tipp, wie Unternehmen, gerade in der Gastro oder Hotellerie, ihre Einzigartigkeit behalten?
Ihre was behalten?
Ihre Einzigartigkeit.
Ihre Einzigartigkeit. Oh, Einzigartigkeit ist kurz. Also das ist Tatsache. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu überlegen, immer weiter vorangehen. Also zu sagen, ich habe da jetzt was für mich entdeckt und das ist es. Das ist der falsche Ansatz. Mhm. Ich habe was für mich entdeckt, das ist für den Moment total super. Mhm. Und dann ist übrigens etwas, was in der asiatischen Kultur viel, viel mehr verwurzelt ist. Also wenn die was haben, dann glauben die nicht, das ist wow, für ewig. Sondern die sagen geil, aber die akzeptieren auch, dass andere Menschen das dann auch schnell geil finden. Und ich finde, es ist viel, mach was eigenartig. Ja klar, wir brauchen eine ID. Das halte ich zum Beispiel für wahnsinnig wichtig. In diesem Wust von alle sind gleich und alle sehen sehr ähnlich aus, eine ID zu haben, zum Beispiel mit dem Team. Also wer sind wir, für was stehen wir? Das ist viel, viel wichtiger. Aber dann auch akzeptieren, ja, das, was wir jetzt haben, ist total super. In 2 Jahren brauchen wir halt was anderes.
Also Weiterentwicklung ist im Grunde das Stichwort, ne?
Ja, kontinuierlich.
Ständig weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben.
Ja. Und glaube ich, was auch wichtig ist, dass man versteht, dass man Betrieb heutzutage gar nicht mehr alleine führen kann. Hm. Also die Idee, der Papa macht das, die Mutti ist in der Küche und die Schwiegertochter ist dann an der Rezeption und der Sohn, das ist total illusorisch. Also man kann nicht alleine einen Betrieb heutzutage führen. Es gibt so viele neue Aufgaben, das muss ein Team sein. Und dem einen gehört zufällig der Schuppen. Also das ist, glaube ich, der viel, viel zeitgemäßere Ansatz, dass man sagt, im Betrieb kann man heute nur mit einer Handvoll Spezialisten leiten. Mhm. Und jeder hat da seine Fähigkeiten und wir leiten ihn zusammen. Und die eine Person, die sagt, was richtig und falsch ist, das wird es nicht mehr lange geben.
Wo siehst du die Ausbildungsberufe in der Gastronomie und Hotellerie?
Momentan sehe ich es ganz, finde ich es ganz interessant. Also man hat gemerkt, dass die Gastronomie wirklich schändlich mit den Auszubildenden umgegangen ist. Also sind mies bezahlt worden und mies behandelt über viele Jahre. Und da passiert gerade sehr viel und das finde ich gut, weil es ist ein Beruf, der sehr viel Spaß macht und wo man echt viel lernt. Ich sage manchmal auch, also 2 Jahre Gastronomie, das würde ich jedem Spitzenmanager in der Industrie wünschen, weil dann merkt, ja, ich finde aber teilweise auch, dass sie zu lang ist. Vielleicht muss man auch mal überlegen, muss ein Restaurantfachmann wirklich noch 3 Jahre lernen?
Vor allem, wenn man das in Relation sieht, du kannst ja in 3 Jahren deinen Bachelor machen.
Ja, ganz und genau.
Und dann hast du aber trotzdem in 3 Jahren bist du Restaurantfach oder Hotelfachmann oder Frau, ne? Also das steht in keiner Relation.
Ausbildungen vielleicht ein bisschen verkürzen, aber da passiert ja gerade viel. Also die haben das ja gemerkt. Ich würde mir teilweise mehr Zeitgeist und mehr Geschwindigkeit wünschen, weil es immer noch alte, weiße Männer sind, die da meistens am Drücker sitzen. Und da fehlt mir so ein bisschen. Aber da ich eigentlich, es ist Bewegung da. Also und ich denke, der Markt wird einfach dafür sorgen, dass das Richtige passiert.
Ja, und was ich festgestellt habe, auch die Fächer und die Art zu lehren an der an den Berufsschulen darf sich auch verändern, ne?
Ja, wahnsinnig.
Also
Mathematikunterricht, so 6. Klasse, Religionsunterricht und so, also ja.
Oder auch die ganz alten Gerichte, die ich noch gelernt habe. Wo findet man das heute noch? Braucht kein Mensch mehr. Ne? Ja. Also das darf sich auf jeden Fall bewegen. Gut, da sind wir dann einer Meinung. Das ist schön. Liebe Andrea, wir sind jetzt schon bei fast 50 Minuten und ich habe noch ein paar Abschlussfragen für dich.
Ja, sehr gerne.
Gut, was bedeutet Erfolg für dich ganz persönlich?
Erfolg ist, wenn ich mir Dinge ausgedacht habe und sie funktionieren.
Punkt. Das, ja. Ja. Ja, dann hattest du viele, viele erfolgreiche Stationen schon in deinem Leben, ne?
Ja, ein paar. Also es war nicht immer so ein Spaziergang, wie es jetzt klingt, aber doch. Es ist
letzten Endes dann.
Es ist gut. Es ist alles gut, ja.
Was wirst du tun, um in den nächsten Jahren weiterhin so erfolgreich zu bleiben?
Mich kontinuierlich weiterbilden. Mhm. Das ist wichtig.
Wo siehst du deine Verantwortung in der Welt?
Was machen. Mhm. Und wenn es im Kleinen ist, einfach machen. Und wenn es nur No Plastic ist oder was, einfach was machen. Nicht gucken, nicht reden, nicht schreiben, nicht kommentieren, sondern machen.
Ja, einfach handeln, nicht
machen.
Ja, genau. Machen statt meckern. Gut. Wofür bist du dankbar?
Oh Gott, für so viel. Also für meine Familie, für meinen Mann, für meine Freunde. Also ich habe ein total schönes Leben. Ich bin glücklich. Ich bin wirklich ein total glücklicher Mensch. Ja.
Schön.
Ja.
Dann ist das eine sehr, das frage ich auch immer für mich, so ein bisschen ein inspirierendes Restaurant.
Ein inspirierendes Restaurant. Ich kann jetzt sagen, von welchem Restaurant ich am meisten gelernt habe in letzter Zeit. Ja. Und das ist das Café Buhr.
Café Buhr, okay.
Café Buhr, die gibt's in Köln und in Düsseldorf. Und wenn du da hingehst, ist egal, zu welcher Uhrzeit, wo du kommst, da ist eine Schlange vor der Türe von 50 bis 70 Menschen. Die ist länger als die vor Louis Vuitton auf der Kö.
Nee. Was ist da so Besonderes dran?
Die haben extrem...
Vergoldeter Kaffee.
Extrem Instagram-taugliches Essen.
Geil, cool.
Ja, ja.
Und da also es ist nicht nur ein Kaffee. Also ich glaube, ich habe das auf deiner Website auch gesehen. Mhm. Also die rösten auch, aber die haben auch...
Nee, das ist was anderes. Das,
ach so.
Das ist der Bahn, was du meinst. Nee, Café Buhr. Und die haben wirklich, die haben die Sachen, die man halt gerade zum Frühstück anbietet. Avocado, Toast, Bowls. Aber die sind so dermaßen Instagram-tauglich. Also da steht wirklich 70 Leute. Ich bin da naiv an einem Samstag hin. Es war 11 Uhr. Ich dachte, ich warte jetzt nicht 3 Stunden, um einen Kaffee zu trinken und einen fucking Avocado-Toast zu essen. Dann. Und das ist, da kann man wirklich lernen, weil die weder besonders interessant eingerichtet sind. Die sind halt so eingerichtet, wie man es macht. Die Leute sind nett und smart, wie sie halt nett und smart sind, wenn man mit Profis arbeitet. Aber die sind Instagram-tauglich.
Es ist wahnsinnig. Das heißt, Instagram-tauglich meinst du mit, das Essen sieht so aus, dass es jeder gerne postet?
Es ist total fotogen, ja.
Oder meinst du auch, die haben einen guten Instagram-Account?
Beides. Also beides. Vor allem kann man es wahnsinnig gut posten.
Ja. Ja.
Und sie haben angefangen, mit Influencern zu arbeiten. Und da reichen teilweise 2 Influencer. Und da habe ich am meisten gelernt. Also muss ich sagen, wenn du es schaffst, das wirklich...
Ja, ich bin demnächst in Köln. Ich glaube,
mach das mal. Ja. Also ich finde es extrem lehrreich. Also da kenne ich wirklich, könnte ich mir ein paar schmollende Köche daneben vorstellen. Die sagen, das ist gemein. Ich kann das viel besser. Und da kommt jeder rein.
Ja, okay. Ja, das gucke ich mir auch, das gucke ich auch auf den Social Media mal an. Dass da kann jeder immer was von lernen, von Einrichtungen, die so erfolgreich sind. Mhm. Sehr, sehr cool. Und die allerletzte Frage: Wer gehört deiner Meinung nach in den Podcast Hospitality Inspiration?
Aus welcher Branche?
Mir ist wichtig, das muss nicht Hotellerie, Gastronomie sein, das können auch Menschen sein, die mit der Branche verbunden sind. Ich hatte zum Beispiel auch einen Professor, der lehrt an der Uni Tourismusmanagement. Aber so eine Beziehung zur Hospitality darf da sein.
Ich finde eine Kundin von mir, die Yvonne Chebul, die finde ich super. Die finde ich total toll.
Die ist ja auch hier aus Hamburg, ne?
Ja, ja. Also die ist einfach sau cool.
Ja,
cool. So wahnsinnig viel richtig. Und das seit so vielen Jahren.
Ja. Levante-Haus, ne?
Ja, ja, ganz genau.
Schön. Ja, das ist klasse. Das ist ein guter Tipp. Sehr schön.
Ja.
Super, liebe Andrea, herzlichen Dank für die Stunde Zeit, die du mit uns verbracht hast und vielen Dank für den Einblick in dein Leben.
Ich habe
gelernt. Ganz schönes Bild, Andrea als Sechsjährige auf allen Vieren krabbelnd am Boden, um die Ameisen zu beobachten. Und da danke ich dir ganz recht.
Ja, vielen Dank. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Danke.
Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Fotosortieren.
Super, danke. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast und ich hoffe, dass das Gespräch inspirierend für dich war, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest über meinen Interviewgast, dann geh doch bitte auf www.janina-felix.de. Dort wirst du ganz viele klickbare Links finden und die führen dich dann zu meinem Interviewgast. Und du wirst auch ganz viele andere Sachen zum Thema Leadership, zu dem, was ich an Seminaren anbiete, dort finden. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal persönlich kennenlernen. Deine Janina.